dem alles ist, durch den alles ist, der alles geschaffen hat, durch den wir sein dürfen. Von dem hören wir auch heute Morgen wieder. Guten Morgen. Gemeinsam stürzen wir uns mitten hinein in ein Thema, mitten hinein knüpfen wir an das letzte Mal, als ich gepredigt habe, vor 2 Wochen. Wenn du denkst, oh nein, ich war nicht da oder oh nein, ich habe es vergessen oder oh nein, ich hatte noch nicht die Chance, es nachzuhören, kein Problem. Wir machen ein Was bisher geschah. Und das kommt mir sehr bekannt vor, diese Woche, ich lag flach, ich war krank und ich habe so viele Serien hintereinander geschaut und immer wieder die Was bisher geschah und dann habe ich gedacht, das kenne ich ja alles, das habe ich vor 10 Minuten gerade geschaut. Von dem her, vielleicht kommt euch einiges bekannt vor, vielleicht ist es auch was Neues, aber was bisher geschah. Wir nehmen ja im Moment so ein bisschen Anlauf in eine Reihe hinein über das Evangelium und seine Auswirkungen. Also das Evangelium, die frohe Botschaft, die lebensverändernde, radikale Botschaft, die die ganze Welt umdreht, davon, dass Gott dich liebt und jeden Menschen, dass er Beziehung möchte, dass diese Beziehung unmöglich ist oder nicht möglich ist, weil Sünde trennt, dass Jesus gekommen ist, um diese Beziehung wieder herzustellen, dass er dafür gestorben ist, dass er dafür auferstanden ist. Und mit diesem Akt an Ostern, mit dieser Jesus kommt in diese Welt, in seine Welt, die er geschaffen hat, wo jedes Atom, selbst in den Nägeln, die ihn am Kreuz gehalten haben, dadurch ist die Königherrschaft Gottes angebrochen. Jetzt kommt der König, das Reich kommt. Die Leute sollen verkündigen, er schickt seine Jünger, er selbst spricht davon, das Reich ist gekommen. Gottes Reich ist da. Er übernimmt die Herrschaft. Das Evangelium, das, was es tut, das, was es für Auswirkungen hat, das wollen wir uns dieses Jahr ganz intensiv anschauen. Was bedeutet es, wenn es tief in unserem Herzen Wurzeln schlägt? Was für Auswirkungen hat das? Und wir haben uns letzte Woche diese Stelle oder vor 2 Wochen diese Stelle angeschaut, wo genau das passiert ist, wo die Jünger zuerst gehört haben und Jesus zugeschaut haben, was er getan hat, wie dieses Reich aussieht, wie er Kranke geheilt hat, wie er gepredigt hat, wie er gelehrt hat. Und jetzt kommt diese Sollbruchstelle von, und jetzt Jünger seid ihr dran. Und das haben wir uns letzte Woche angeschaut, so sah diese, es ging um die große Ernte, die Stelle lese ich nochmal kurz vor, weil sie ein bisschen den Tenor setzt für das, wo wir heute drüber sprechen. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, er verkündet die Botschaft vom Reich Gottes und heilt alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeit auf sein Feld schickt. Also, mit was hat es geendet? Mit Gebet. Nicht damit, dass er gesagt hat, okay, Jünger, ihr seht, die Ernte ist groß, geht los. Nein, die Aufgabe der Jünger war zu sagen, betet um Arbeiter. Jesus geht umher, er besucht die Menschen dort, wo sie sind. Er richtet keine Praxis ein, wo er sagt, alle kommt bitte nach Nazareth oder nach Kapernaum oder sonst wo, nach Jerusalem, neben dem Tempel, ich bin Straße Nummer 2a, da setze ich mich hin, ich heile alle. Nein, Jesus geht zu den Menschen. Und er lehrt sie, das, was sie kennen, so zu sehen, wie es Gott sich gedacht hat. Sie kennen Familie, sie kennen das Leben, sie kennen Ehe, sie kennen soziales Miteinander. Und Jesus erklärt ihnen, schaut mal, so hat sich Gott das gedacht, das lehrt er ihnen. Und er bringt ihnen das Evangelium. Leute, Gottes Reich ist da. Er ist zurück. Er kommt zurück und er heilt. Er spricht nicht nur, nein, er tut auch. Er heilt Kranke und Leidende und es trifft ihn so tiefes Mitgefühl. Erbarmen und Barmherzigkeit, weil so viele Menschen erschöpft sind, verwirrt sind, orientierungslos sind. Das war das, was wir vor 2 Wochen gemacht haben. Und dann kam es zu diesem Punkt, wo wir sagt, los, jetzt macht ihr. Jetzt bauen wir Erde, jetzt bauen wir Gemeinschaft, jetzt bauen wir Leben vom Zuschauen ins Machen. Getrieben von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit, dass er so tiefes Mitgefühl hatte. Dass er sagt, los geht's. Ich habe mich jetzt in Anfang dieses Jahres, jetzt wo wir viel über das Evangelium sprechen, auch ein bisschen gefragt, was ist denn Evangelium für mich? Wenn jetzt jemand sagt, was ist Evangelium für mich, dann kann ich sagen, ja, natürlich. Dann zitiere ich einen guten Bibelvers. So, dann mache ich eine kurze Zusammenfassung von Gottes großem Heilsplan. Aber ich habe mich gefragt, und es fiel mir schwerer, als ich gedacht hatte anfangs, wenn ich die frohe Botschaft erzähle von dem, was Gott in meinem Leben alles getan hat, von dem, wie ich auf das Evangelium reagiert habe, dann ist mir es gar nicht so leicht gefallen. Was hat sich eigentlich verändert in deinem Leben, Niklas, dadurch, dass Jesus in dein Leben kam? Was hat sich verändert von diesem, Paulus nennt es das Wort vom Kreuz, das diese Botschaft? Und ich habe dann ein bisschen aufgeschrieben, ich habe dann so mein Leben betrachtet, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, wo habe ich mich verändert, wo bin ich weicher geworden, wo bin ich demütiger geworden, wo bin ich vielleicht weniger selbstbezogen geworden, und es sind mir Dinge eingefallen, wo ich sage, das ist meine Antwort, meine Reaktion, oder da, wo ich sehe, was Gott getan hat in meinem Leben, das Evangelium für mich persönlich. Und ich habe diesen Vers gelesen, den ich jetzt gleich mit euch lese, in 1. Korinther 18 steht er, und da steht: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz, dieses Evangelium, ist für die absolut unsinnig, die es nicht kapieren, die nicht gerettet werden, die sagen, es ist mir wurscht. Aber für mich, für euch, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und ich habe nach einem Bild gesucht, um das zu verstehen und das zu verinnerlichen, weil es wichtig für uns ist, wenn wir über das Evangelium reden, wenn wir heute über das Aussenden reden, über das, wie geht's voran, dass wir verstehen, was ist Evangelium für mich. Und ich war gestern mit meinem Sohn Eli beim Fußballspielen, und ich war dann so Torwart und ich hatte so mäßig Lust. Und dann war es auch mir ein bisschen kalt, da habe ich so meine Hände in die Jacke, und ein Torwart, der seine Hände in der Jacke hat, eh schwierig. Und dann bin ich so ein bisschen rum und war so ein bisschen egal, ob ein Ball jetzt reingeht oder nicht. Und ich hatte diese Hose an und habe gedacht, ich will ja eigentlich keine andere Hose jetzt noch waschen müssen für morgen. Wäre gut, wenn es nicht so schlammig ist, und dann war es super schlammig. Und dann ich gedacht, dann schmeiße ich mich nicht hin, und der Eli war voll dabei. Er gespielt und er hat sich hingeworfen. Und ich, also, Mist, nicht erwischt. Oder mal habe ich einen Ball erwischt, habe schon probiert. Und dann ist mir wie so eingefahren, und ich habe gedacht, wie oft bin ich so im Gemeindekontext? Wie oft sind wir so im Gemeinde- oder im Glaubenskontext so erschöpft und so müde? Müde vom Leben, müde vom Glauben, müde von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, von der Freundschaft. Einfach müde. Und dann zu sagen, aber das Wort vom Kreuz ist meine Kraft. Wie beim Fußball habe ich mir vorgestellt, ich hätte einen Trainer. Ich würde jetzt so ein richtiges Spiel spielen mit dieser Einstellung, mit der ich gestern mit meinem Sohn gespielt habe. Aber der Trainer, der hat mich extra abgeholt. Der ist extra Kilometer weit gefahren, um mich abzuholen. Dass ich mitspielen kann, dass ich auf dem Feld spielen kann. Der Trainer, von dem ich spreche, der ist sogar gestorben davon, dass ich auf dem Feld spielen kann. Und in der Halbzeitpause, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Fußballspiele, die laufen richtig schlecht für die eine Mannschaft, und dann kommen die aus der Halbzeit raus und dann sind die wie neu. Und dann irgendwann in einer Doku erzählt jemand, das war eine Halbzeitansprache, da war ein Wort, das hat in mir was ausgelöst. Ich war motiviert, die ganze Mannschaft ist wie ausgewechselt in dieser Halbzeit. Wenn mir es total wurscht ist, was an diesem Fußballspiel passiert, ob die einen gewinnen oder nicht, wenn mir die Menschen egal sind, die da mitspielen, dann lassen mich die Worte, wenn ich die in irgendeiner Doku sehe, lass mich die Worte, wenn ich sie miterlebe in der Umkleidekabine, dann lass mich die kalt. Wenn Fußball für mich egal ist, dann ist so eine Ansprache so, ja, gut geredet, toll, charismatischer Typ, freut mich, ach, diese Männer mit ihrem Fußball, alles Worte und Spielereien. Aber wenn dir was dran liegt, wenn du in diesem Spiel bist, wenn diese Ansprache in der Halbzeit, die gute Botschaft, das Evangelium, die Zusprache von dem dich trifft, dann beflügelt sie dich. Egal wie müde deine Beine sind, in der zweiten Hälfte fliegst du. Das Wort vom Kreuz ist meine Kraft. Und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinschaft, für jeden von uns, auch für mich, dass ich immer wieder darauf hinkomme, dass es mir nicht so eine, ist halt so. Nein, dass es mir eine Kraft ist, dass das Wort vom Kreuz, das, was Jesus für mich getan hat, für mich persönlich, dass es mir eine Kraft ist, dass da Power rauskommt, dass da Bewegung rauskommt. Vielleicht geht es dir in dem Thema oder hier in der Gemeinde so ein bisschen wie mir gestern beim Fußball, dass du denkst, ach ja, ich kick so ein bisschen mit hier, mach mal ein bisschen spülen. So. Nicht, dass Spülen kein geistlicher Dienst ist, überhaupt nicht. Aber habe ich meine Hände in den Hosentaschen, in meinem Glaubensleben, in meinem Leben mit Gott, warte ich eigentlich nur drauf zu sterben und dann, ja, da habe ich diesen Himmel-Checkpoint. Ganz schön lange Zeit zu warten manchmal, wenn das der einzige Trost ist, die einzige Berufung, die man hat, zu sagen, okay, ich komme in den Himmel. Jesus, er ist also an diesem Punkt, ich brauche schnell was zu trinken, er ist also an diesem Punkt, dass er sagt, liebe Jünger, betet. Und es kann sein, da war eine Pause dazwischen, es kann sein auch, es war keine Pause dazwischen, aber irgendwann ruft Jesus seine, achso, da war übrigens das Wort vom Kreuz, hätte es auch weiterklicken dürfen, Benni, ruft Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das, was er die ganzen Kapitel in Matthäus davor getan hat, das sagt er jetzt auch, jetzt habt ihr die Vollmacht, das zu tun. Seine 12 Jünger, da werden Leute berufen, er ruft sie zu sich. Wichtig. Dinge tun, zu denen man berufen ist. Die Dinge nicht tun, zu denen man nicht berufen ist. Und zu wissen, es sind seine 12 Jünger. Von all die, die mit ihm los sind, von all die, die mit ihm unterwegs waren, hat er 12 ausgesucht. Er hat sie berufen, er hat sie bevollmächtigt und dann ab die Post. Los geht's. Nicht berufen zu sein für ein Amt, nicht begabt zu sein, nicht bevollmächtigt zu sein, ist der absolute Freudekiller. Ich weiß nicht, ob du in der Arbeit das kennst, dass dir jemand eine Arbeit gibt, aber er hat dich nicht dazu bevollmächtigt. Wir sind im Prinzip die Hände gebunden, du kannst nichts tun. Oder du siehst eine Aufgabe, aber niemand sagt, Simon, es ist deine Aufgabe, bitte mach du sie. Und du denkst, ich will unbedingt. Da wächst nur Freude, da wächst nur Schmerz, da wächst Verbitterung. Ich gehöre zu der Fraktion, die ja auch sagt in der Gemeinde, lieber lasse ich was sterben, als mit Menschen zu füllen, die dafür keine Berufung, kein Herz und keine Bevollmächtigung haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du Gottes Geist dir Autorität gibt, wie eine Vollmacht gibt, dass du Botschafter bist, weil das sind diese 12 Jünger jetzt gerade, Botschafter zu sein für das, was Gott möchte. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, ob Gott dich schon mal vorbereitet hast und du merkst, Er möchte, dass ich jetzt das tue. Er möchte, dass ich das sage. Und du bist in Rufnähe Gottes. Er kann dich rufen und sagen, ich bevollmächtige dich, das zu tun. Es war so schön, zu Silvester waren wir auf der Lindenwiese zur Silvesterfreizeit und die Ellen hat so gedacht, ah, irgendwie so, was mache ich eigentlich hier? Und Gott sagt, beruft sie und sagt, sprich mit diesem Menschen, sei offen für sie. Und es kam zu einem wundervollen Gespräch, wo die Ellen genau die richtige Person war, für dieses Paar da reinzusprechen, da zu sein und das reinzugeben, was Gott ihr gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dir der so vertraut, ihr der zutraut und sagt, jetzt mach du. Du bist mein Botschafter. Du weißt, was in meinem Sinn ist. Ich gebe dir die Macht, diesen Schlüssel zu übergeben. Erst einmal wurden nur diese 12 bevollmächtigt, später lesen wir auch noch von 70. Und nicht allen wird aber Vollmacht in gleichen Zeilen zuteil. Wenn wir ein bisschen weiter in der Bibel lesen, in 1. Korinther gibt es eine Stelle, wo es so darum geht, wie der Geist auf die Gemeinde kommt. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich manchmal so denke, oh, ich hätte auch gern die und die Gabe, die und die Möglichkeit, die und die Chance. Und da steht aber in 1. Korinther 12, Vers 7, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gutes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden und die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständliche Worte wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Die Vollmacht, die Gott zuteilt, die Macht, die Autorität, die er uns gibt durch seinen Geist, den wir haben, wenn wir ihn in unser Leben annehmen, sie sieht nicht bei jedem gleich aus. Der eine kann das gut, der andere das gut, aber alle zusammen, sie kommen zusammen und es dient der Auferbauung der Gemeinde. Vollmacht, die Jesus gibt, die wichtig ist für alles tun, dass man in seiner Bevollmächtigung Dinge tut, nicht auf eigene Agenda, denn in Vollmacht zu gehen heißt, ich ordne mich unter. Jesus hat sich untergeordnet. Er selbst sagt, das, was ich den Vater tun sehe, nur das, was ich Gott tun sehe, ich ordne mich unter, das tue ich. So sehr, dass er wie ein Gethsemane sagt, Herr, dein Wille geschehe. Jesus ergibt die Vollmacht. Er hat die Vollmacht. Er muss nicht fragen, Vater, gib du den Jüngern die Vollmacht. Nein, er sagt, ich gebe euch die Vollmacht. Und so wollen wir sie auch empfangen in Unterordnung, zu sagen, wir ordnen uns unter. Und zu wissen, wer man ist in Christus. Es waren seine Jünger. Ich bin sein Kind. Vollmacht durch Identität. Ich habe eine geistliche Autorität durch Gott, dadurch, dass ich Sohn und Tochter bin. Und ich habe Vollmacht durch Unterordnung. Ich weiß, was Gott möchte und was seine Idee ist. Und das tue ich. Der Beauftragte des Menschen gleicht diesem selbst. Das ist ein Zitat aus dieser Zeit in einer alten Schrift. Das bedeutet, der Botschafter, der Gesandte, er ist wie der Mensch, der ihn schickt. Ich finde das so spannend, weil diese Jünger, die da losgeschickt werden, wir lesen sie, sie sind wie zusammengesetzt. Die Namen der 12 Apostel sind nämlich Simon, auch Petrus genannt an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Kennt jemand die anderen auswendig? Hat es jemand drauf? Ich auch nicht. Philippus und Bartholomäus, in Klammern auch Nathanael genannt. Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer. Spannend, eine Jobbeschreibung. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon, der Zelot. Noch eine Jobbeschreibung, mehr oder weniger. Und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Wenn wir gemeinsam geschickt werden, gemeinsam beauftragt werden, zu gehen zu den Menschen, dann kommen wir mit Leuten zusammen, die eigentlich nicht so recht zusammenpassen. Wie der Zelot und der Steuereinnehmer, der ehemalige Zolleinnehmer, ein Kollaborateur und ein Widerstandskämpfer, gemeinsam in einem Team. Jesus beruft die beiden. Die einen kamen aus der Täuferbewegung, von den anderen wissen wir eher weniger, aus anderen Strömungen. Eigentlich undenkbar. Aber aus diesen 12 werden die 12 Stämme Israels wiederhergestellt. Ein neuer Bund tritt in Kraft. Aus diesen 12, die hier das erste Mal genannt werden in der Bibel, entsteht was Großes. Gott wird aus diesen Männern etwas Großes erschaffen. Ein Volk entsteht. Und wichtig für diese junge Gemeinde war, diese 12 Apostel, die haben Autorität. Die lesen diesen Text von Matthäus und die merken, diese 12, das sind Grundfesten. Der Beauftragte des Menschen gleicht diesem selbst. Sie sind beauftragt von Gott. Sie gleichen nicht Gott, aber sie haben ein hohes Amt. Sie sind ein Gesandter. Sie haben die volle Vollmacht. Und ich finde es spannend, dass Jesus diese 12 zusammensetzt. Und ich weiß nicht, wer von euch The Chosen schaut, aber es sind so Stellen, über die lese ich immer ganz gern drüber, wenn sie so streiten oder uneins sind oder so. Und dann denke ich, ja, halt so. Aber was da für eine Dynamik ist, wenn sie sich streiten, wie lange sowas schwelt, ich vergesse das immer, weil ich lese dann weiter und dann passt ja eh wieder. So. Aber aus diesen 12, die so unterschiedlich sind, formt Gott eine Gemeinschaft. Und so auch aus uns, die wir so unterschiedlich sind, gehen wir gemeinsam voran. Wie ein Trikot ziehen wir uns Jesus an. In Galater 3 steht, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Wie ein Trikot, wie eine Uniform, wie als Gemeinde, diese Jünger sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind gekleidet in Christus. In dieser Vielfältigkeit steckt ja noch jeder Mensch drin, wenn er gekleidet ist mit Christus. In dieser Vielfältigkeit profitiert das Reich Gottes. Wenn wir das nämlich zusammenbringen mit den Geistesgaben, jeder hat eine unterschiedliche Gabe und alle kommen zusammen, jeder nimmt die Rolle ein, die Gott ihm zugedacht hat. Wenn wir nicht in Teams und Aufgabenteilung und Alter und Autorität denken, sondern in Gaben, nach Gottes Idee, nach Aufgaben, nach Gottes Vorstellung, nach Berufung. Wenn wir nicht nach Beliebtheit Aufgaben verteilen oder nach Politik, sondern nach Gottes Geben, dann kommt ein wunderschöner Blumenstrauß zusammen, von dem Gottes Reich profitiert. Und sie kommen zusammen, diese Jünger, gekleidet in Christus. Und so kommen wir als Gemeinde zusammen, gekleidet in Christus. Die Frage ist, selbst mit meinem Uniformchen kann ich im Tor so spielen. Kann meine Hände in der Hosentasche haben. Wo fehlt es, wenn ich nicht meine Berufung angebe? Jeder von uns, jeder von euch, er hat berufen. Gott möchte ihn bevollmächtigen und nutzen. Eine Mannschaft, wo die alle Abwehrspieler so dastehen, aber jetzt der Torwart sehr schwer haben, der hinten hampelt und versucht, jedes Tor abzuhalten. Mit diesem Grund, mit dieser Basis schickt er sie also los. Und jetzt geht's ins Praktische. 7 Anweisungen gibt Jesus seinen Jüngern mit. Und das sind keine, befolge diesen 7 Schritte und dann ergibt sich auf jeden Fall die Bekehrung deiner Nachbarin. Das ist ein Jesus Anweisungen für seine Jünger in Israel um circa 30 nach Christus. Und was ich euch bitte zu tun, was ich uns bitte zu tun, ist zu sagen, wo wird es für mich persönlich spannend? Was davon legt Gott mir aufs Herz? Uns als Gemeinde, denn ich bin überzeugt, in diesen 7 Tipps liegen Schätze, da liegen wie kleine Goldnuggets drin an Lektionen, die für uns wichtig sind. Wie baut Gottes Jesus Reich? Wie baut Jesus Gottes Reich? Was für Tipps gibt er seinen Jüngern mit? Und das schauen wir uns jetzt an. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Er ergänzt, wenn man die Parallelstelle liest, ergänzt Markus hier, und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden. In diesem ersten Vers steht für mich einmal die große Frage: Wissen, wohin? Wohin schickt mich Gott? Und mit wem? So oft sehe ich, dass Leute sehen, wo Gott sie hinschickt, und ein Herz, wirklich eine Berufung spüren in ihrem Herz, und sie strampeln sich ab und sie machen einen Kreis und sie haben niemanden an ihrer Seite, der sie durchträgt durch die langen Märsche, wo es mal zäh wird. Ich bin so ein Typ, der rennt gern los und der macht viel und dann überlegt er sich und macht's, und dann geht ihm Mitte im Apostelkurs die Puste aus. Und dann bin ich froh, dass ich einen Heinz habe, der mit mir den Apostelkurs macht. Oder auch einen Hauskreis starten. Alles, was ihr tut, alles, was ihr tut in der Gemeinde, wo Jesus euer Herz weckt, geht ihm nach. Ich bin dazu gesandt, das und das zu tun. Aber sucht euch einen Verbündeten. Schaut, wer das gleiche Anliegen habt, wen Gott auch dorthin schickt. Und wisst euch aber auch abzugrenzen. Meine Stätte des Wirkens ist hier. Jesus sagt nicht grundsätzlich, sind alle samaritanischen Städte tabu. Nein. Der Missionsbefehl geht später an alles hinaus, aber sagt, für jetzt ist das euer Platz. Fangt langsam an, fangt mit euren Leuten an. Fangt nicht mit den Leuten an, wo die Kulturbarriere so hoch ist. Arbeitet euch langsam voran, wachst langsam. Es gibt dieses Sprichwort: Wen der Teufel nicht aufhalten kann, den lenkt er ab. Trifft in meinem Leben sehr oft zu. Dass ich so viel Ja sage, zu so viel sage, ja, das mache ich auch noch, und dann mache ich noch das, und dann mache ich noch das, und das mache ich das. Und am Ende leidet das, wo Gott mich eigentlich dazu berufen hat. Abgrenzen, wissen, wohin. Der nächste Tipp, den Jesus gibt, ist wissen, was man sagt. Was ändert sich durch das Evangelium in meinem Leben? Geht hin und verkündet, das Himmelreich ist nah, sagt ihnen Jesus. Jetzt ist es an der Zeit. Jesus streckt dir die Hand entgegen. Das ist ihre Botschaft. Und wenn dann einer fragt von diesen Leuten, von diesen verlorenen Schafen, ja, was ist denn das? Was verändert sich? Wie sprachfähig bin ich als Christ, als Niklas? Niklas, was ändert sich in meinem Leben? Wie sprachfähig bin ich selbst in der Gemeinde? Vielleicht kann man es üben. Wie sprachfähig bin ich über mein Glaubensleben? Zu dem, was Jesus tut, was er will. Und der nächste Tipp, Tipp 3, den er gibt: Bleibt nicht beim Sprechen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wissen, was tun. wir haben manchmal die Angewohnheit, wie wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe beim Umzug, ich weiß nicht, wie soll ich schaffen. Und manchmal haben wir als Christen die Angewohnheit, jetzt nicht bei dem Beispiel, aber oft, wie zu sagen, ja, bitte Jesus darum. Wie wenn Leute sagen, ich weiß nicht, wie ich umziehen soll, und du sagst ihm einfach nur, ja, du musst ja beten. Ich weiß nicht, wie es klappt mit den ganzen Kisten und alles hochtragen. Ja, er wird beten, helft. So sind wir manchmal. Nein, das sind leere Worte. Es geht um beides. Jesus, er predigt, er verkündigt, er lehrt und er heilt. Nicht nur sprechen, auch tun. Diakonie, es geht Hand in Hand. Das eine ist ohne das andere nichts. Und dann ergänzt Jesus, wissen, was es kostet. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Wenn wir arbeiten in der Gemeinde, wenn wir arbeiten, wenn wir anderen von Jesus erzählen, seid nicht auf den eigenen Vorteil bedacht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Keine Machtdynamiken, keine Gefahr der Bevorzugung. Wie bei den anderen Lehrern der damaligen Zeit, die gegen hohes Geld die Schüler sich ausgesucht haben. Es gab Studiengebühren, die durften an der Weisheit teilhaben. Nein, das, was wir umsonst bekommen haben, geben wir umsonst weiter. Niemand bevorzugen, weil er Geld hat, weil er in meinen Augen angesehener ist. Bete ich für jeden hier oder die, die ich mag? Stellt euch vor, wir würden hier Gebetsgeld verlangen nach der Gemeinde. Wäre euch komisch, oder? Sagen wir, ja, ich bete gern für dich, ich segne dich gern, ich bete gern für deine Krankheit, kein Problem. Aber weißt du, ich bin jetzt schon ein bisschen länger da, kostet 5 Euro. Komisch. Und dann sagt Jesus, wenn ihr geht, wenn ihr unterwegs seid, wisst wohin, geht zu zweit, geht und verkündet, wisst, was ihr sagt. Wisst, was ihr tut, wisst, was es nichts kostet, und dann besorgt euch nichts. Bereitet euch nicht vor, macht euch nicht noch hübsch davor. Achtet nicht auf die Bequemlichkeit, da steht, steckt euch kein Geld, kein Silber, kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Sandalen, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, hat Recht auf seinen Lebensunterhalt. Hübscht euch nicht auf. Wartet nicht noch, bis eure Ausrüstung perfekt ist, bis ihr noch den Kurs in der Gemeinde gemacht habt, bevor ihr irgendwas tun könnt. Keine menschlichen Sicherheitsnetze. Nichts verzögern, muss nicht perfekt sein, um loszulaufen. Verzichtet auf Bequemlichkeit. Und hier wird's Arbeit. Das erste Mal von Gebet zu Arbeit, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lebensunterhalt. Jesus sagt, ihr werdet versorgt. Ihr arbeitet, jemand wird euch versorgen. Und unsere Aufforderung ist es, denken wir an die, die Gottes Arbeit tun, an die Missionare, an all die Menschen, die kein Geld mitnehmen können, weil sie keins haben, die auf ihre Bequemlichkeit verzichten, die diesen Weg gehen. Haben wir sie im Blick? Und das nächste, das vorletzte, da sagt Jesus, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlässt. Und wenn ihr das Haus betretet, wünscht ihm Frieden. Wenn ihr es nicht wert ist, dann nicht. Jesus, wenn man das Wort sich anschaut, sucht jemand, der es wert ist. Ist ja schon provokant. Wer ist jetzt wert? Wer ist es nicht wert? Wenn man sich das Wort suchen anschaut, da steht richtig nachforschen. Seid strategisch, wenn ihr vorgeht. Und dann geht mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Standing. Die, die euch nicht für wert erachten, dann nicht. Ihr braucht jemanden, der euch für wert erachtet. Ihr müsst euch nicht schämen um das, was ihr bringt. Wir müssen uns nicht schämen als Gemeinde für das, was wir bringen. Ich muss mich nicht schämen für das, was ich bringe. Ich bringe es den Leuten, die es wertschätzen, die mich wertschätzen. Und ich bin strategisch, ich bin überlegt, ich bin klar in dem, was ich tue. Und geht dahin, wo die Menschen sind, sagt Jesus. Die Missionszentren der damaligen Zeit, die Häuser der Menschen. Und wir sollen dort bleiben, sagt Jesus. Er sagt zu seinen Jüngern, springt nicht von Haus zu Haus zu Haus zu Haus. Bleibt an dem Ort. Das ist eure Basis. Wie oft springen wir von Aufgabe zu Aufgabe zu Aufgabe? Das gefällt mir nicht mehr so bei den da. Das gefällt mir da nicht mehr. Da bleiben, wo man ist. So lange, bis Gott sagt, jetzt gehen wir weiter. So versuchen wir es als Familie zu leben. Als wir hierher gekommen sind, haben wir gesagt, Gott, wir sind immer bereit zu gehen. Die Lebensanstellung unserer Familie, wenn du rufst, Herr, wenn du berufst, dann gehen wir. Aber so lange bleiben wir. Auch wenn es hart wird, auch wenn es blöd ist. Wir bleiben. Dieses Selbstverständnis zu sagen, ich bin dort, ich komme, ich diene an dem Ort, an dem ich bin, das ist meine Basis. Und dann aber auch, wenn jemand es nicht für wert erachtet, einen klaren Schnitt ziehen. Sehr bekannt, wenn man euch nicht aufnimmt, wenn man euch nicht wert erachtet und sich eure Botschaft nicht anhören will, dann verlasst jenes Haus oder jene Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Macht einen klaren Schnitt. Wie oft zwingen wir uns beinahe auf an Menschen, an Ideen, an Aufgaben, wo es einfach nicht funktioniert. Wo einfach nicht da ist, wo Jesus sagt, schützt eure Zeit, schützt eure Ressourcen, zieht eure klaren Linien, zieht eure klaren Grenzen und weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, seid mit der Arbeit fertig und weiter geht's. Es klingt hart, aber so schützt er seine Jünger. Jesus ergibt seinen Jüngern Ratschläge, für die wir keine 1:1 Überleitung machen können. Es ist nicht die 1:1 Anleitung in unser Leben. Aber vielleicht hast du dich im Moment in irgendeinem Punkt entdeckt, wo du gedacht hast, oh krass, ja, ich bin die Person, die alleine losrennt. Ich bin oft eine Person, die alleine losrennt, die viel Arbeit macht und dann merkt, oh, da bräuchte ich jemanden mitten da. Vielleicht bist du eine Person, die manchmal mit so ein bisschen gebürgt, bin ich es wert, was zu bringen? Bin ich wert, zu dienen? Ja, du bist Sohn und Tochter Gottes. Du bist es wert, zu bringen. Er bevollmächtigt dich. Er gibt dir. Und dieser letzte Vers, er klingt so hart am Ende. Aber wenn wir uns anschauen, was die Motivation Gottes ist, was sein Anliegen ist, das tiefe Mitgefühl, die Barmherzigkeit, das Erbarmen mit den Scharen von Menschen, dann frage ich dich und auch mich, wo sind wir hinberufen? Wohin sollen wir gehen? Wo sollen wir sein Reich verkünden? Amen. Ich möchte noch beten mit uns, ihr dürft gerne aufstehen dazu. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das, was du tust, ich danke dir für das, was du sprichst, was du getan hast, was du gesprochen hast zu deinen Jüngern, von denen wir lernen dürfen, wo wir Anleitung nehmen dürfen, wo wir ja wirklich es für uns bewegen dürfen, wie wir dein Reich bauen dürfen, wie wir vorankommen dürfen, wie wir deinen Willen tun dürfen. Wir angerührt sind von den erschöpften Schafen, wenn wir ein Anliegen haben. Herr, und so bete ich, dass du uns sendest dorthin, als Gemeinde, als einzelne Personen, dass du uns berufst, dass du uns bevollmächtigst mit den Gaben, Gaben, die benötigt werden an der jeweiligen Stelle. Herr, und dass wir unseren Platz einnehmen dürfen in deinem Reich, so wie du ihn zugesetzt hast, und dass du uns festmachst und sicher machst, wenn wir an dem Platz stehen. Großer Gott, ich bete wirklich um deinen Geist, komm und segne du uns, Herr. Amen.